Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Corona und die hohe Zahl an Neuinfektionen hat viele Auswirkungen. Eine Folge ist altbekannt. Es wird seit Tagen bereits wieder gehamstert. Die Nachfrage nach Toilettenpapier, Mehl oder Nudeln und anderen haltbaren Waren des täglichen Gebrauchs steigt. Mal abwarten, ob die Lieferketten des Einzelhandels in Deutschland dieses Mal besser funktionieren und die Regale gut bestückt bleiben. Noch lässt sich da keine Aussage treffen. Wir werden das im Auge behalten. Neben Corona und den Beschränkungen geht der Blick in der Wirtschaft heute verstärkt nach China und nach Asien insgesamt. Denn heute fand die Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft statt. Aus China kamen neue Wachstumszahlen. Und dann starten wir heute auch noch eine Serie, in der ebenfalls China eine wichtige Rolle spielt. Es geht dabei um die technische Vorherrschaft und die heiß umkämpften Inhaltsstoffe der modernen Industrie, um Daten, Algorithmen und IT-Technologie und den wirtschaftlichen Konflikt, der sich daran entzündet, vor allem zwischen China und den USA und mittendrin im Spannungsfeld Europa. Wir schauen uns diesen Konflikt und die unterschiedlichen Ebenen diese Woche genauer an und starten heute mit dem wohl bekanntesten Beteiligten, mit Huawei. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke heute also mit einem ausgiebigen Blick nach Asien, fast schon ein Schwerpunkt zum Start, deshalb der Blick ins Inland. An Peinlichkeit ist das ja international betrachtet kaum zu übertreffen, was da alles schiefging bei der Planung, beim Bau und vor der Inbetriebnahme des neuen Hauptstadtflughafens BER. Jetzt steht immerhin ein Ende dieses Desasters bevor, das überwiegend aus den Taschen des Steuerzahlers bezahlt wird. Am 31. Oktober soll der Flughafen seinen Betrieb aufnehmen. Vorher gab es nochmal einen Probebetrieb, der am vergangenen Donnerstag endete. Und heute nun wurde Bilanz gezogen, inklusive eines Rundgangs. Für uns war Claudia van Laak dabei.
Jetzt muss der Dreck weg. Eine Putztruppe spritzt den Vorplatz sauber. Drinnen hangeln sich die Fensterputzer an den großen Glasfassaden entlang. Der Chef des Probebetriebs, Roland Böhm, zeigt, was am BER in den letzten Wochen noch ausgebessert wurde. Neue Mülleimer, eine klarere Ausschilderung und nicht zuletzt 100 Ladestationen für Handys und Laptops sollen dafür sorgen, dass die Fluggäste zufrieden sind.
Als das Terminal konzipiert wurde, war das überhaupt noch kein Standard, dass man am Sitzplatz irgendwo sein Handy laden kann. Und jetzt haben wir entsprechende Stelen nachgerüstet, wo alle gängigen Formate vorhanden sind.
Knapp 10.000 Freiwillige haben in den letzten Wochen den BER getestet. Sie bekamen mit Altkleidern gefüllte Koffer in die Hände gedrückt und hatten alle eine Rolle zu spielen. Zum Beispiel einen Taschendieb oder einen Jäger, der seine Waffe durch die Sicherheitskontrolle bringen musste. Die Abläufe seien weitgehend eingespielt. Die Zusammenarbeit von Feuerwehr, Bundespolizei, Airlines und Bodendienstleistern ausreichend geprobt, versichert Flughafenchef Engelbert Lüttke-Daldrup.
Und natürlich wissen wir auch, dass immer irgendetwas schiefgehen wird. Es gibt keine Inbetriebnahme auf der Welt, wo nicht irgendwas nicht funktioniert. Wir haben uns allerdings bestmöglich vorbereitet.
Bereits am kommenden Sonntag nimmt die Deutsche Bahn den unterirdischen Flughafenbahnhof in Betrieb. Der BER ist mit der Bahn gut erreichbar, anders als der bisherige innerstädtische Flughafen Tegel, der nur mit Bussen angebunden war. In drei Etappen ab dem 31. Oktober wird der Flugverkehr von Tegel zum BER verlagert.
Wir haben viel mehr Platz als bei der alten Infrastruktur in Tegel. Insofern ist am BER sicheres Reisen in Zukunft möglich.
Sprich, notwendige Corona-Abstände können am BER eher eingehalten werden als in Tegel. Der bisherige Flughafen Schönefeld bleibt weiter am Netz. Am ersten BER-Tag rechnet Airport-Chef Lüttke-Daldrup deshalb nur mit 5.000 Fluggästen. Derzeit sind die Berliner Flughäfen nur zu 20% ausgelastet.
Corona hat uns extrem getroffen und wir werden sicher noch einige Jahre brauchen, diese Krise zu überstehen. Aber mit dem BER, mit dem modernen neuen Flughafen, haben wir endlich eine Infrastruktur, die uns auch aus der Krise heraushelfen wird. Sie wird der Wirtschaft in der Region helfen. Und Berlin, Brandenburg werden gemeinsam mit dem Flughafen, glaube ich, ein attraktives Angebot machen für viele, die sich hier ansiedeln wollen. Tesla ist ja das letzte Beispiel gewesen.
Eine große Eröffnungsparty verbietet sich von selbst. Nach der jahrelangen Pannenserie, nach Bauverzögerungen und extrem gestiegenen Kosten. Doch selbst ein Empfang im kleinen Kreis könnte jetzt noch Corona zum Opfer fallen. Engelbert Lüttke-Daldrup.
Also das ist reine Spekulation. Ich kann auch nicht ausschließen, dass die Bundesregierung einen kompletten Shutdown macht. Keiner kann das ausschließen. Wir sind gut vorbereitet. Wir haben alle Sicherheitsvorkehrungen eingeführt, die man einführen kann. Also nach Menschenermessen werden wir am 31.10. ans Netz gehen.
Eine Woche später wird Tegel endgültig geschlossen. Zurück bleibt ein Schuldenberg, der durch den Einbruch des Flugverkehrs noch angewachsen ist. Die drei Eigentümer Berlin, Brandenburg und der Bund müssen weiter Millionen zuschießen.
Claudia van Laak über die Bilanz des Probebetriebs des BER. Gerade im asiatischen Raum gab es lange die Wachstumsraten schlechthin. Und das lenkte natürlich schon früh auch den Blick der deutschen Wirtschaft in diese Region, die inzwischen gute Geschäfte dort macht. Damit es auch dabei bleibt, wurde ein Forum ins Leben gerufen, das alle 2 Jahre stattfindet und auf dem Politik und Wirtschaft gemeinsam schauen. Wie läuft die Zusammenarbeit? Wo gibt es Probleme? Was muss stärker als bisher in den Fokus gerückt werden? Heute war es mal wieder Zeit für das Forum, was derzeit die Beteiligten bewegt. Mehr von der Asien-Pazifik-Konferenz aus unserem Hauptstadtstudio von Frank Kapellan.
Von großen Brocken spricht der Wirtschaftsminister, die noch aus dem Wege zu räumen seien. Peter Altmaier macht keine allzu großen Hoffnungen, dass es in diesem Jahr noch zum Abschluss eines Investitionsabkommens zwischen China und der Europäischen Union kommen könnte. Ähnlich die Bundeskanzlerin. In einem Grußwort zur Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft spricht Angela Merkel vom großen Wachstumspotenzial, das sie im Handel Deutschlands mit asiatischen Staaten sieht.
Derzeit gehen etwa 3/4 unserer Asienexporte nach Ostasien, die Hälfte allein nach China.
Zugleich machte die deutsche Regierungschefin aber auch klar, dass die Voraussetzungen für die Intensivierung der Beziehungen noch nicht gegeben seien. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte nach Gesprächen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping betont, China müsse den Markt für europäische Unternehmen weiter öffnen, wenn es zu einem erfolgreichen Abschluss der seit 6 Jahren laufenden Handelsgespräche kommen solle. Auch Merkel tritt heute auf die Bremse.
Wir als Bundesregierung werden daher den Dialog mit unseren Partnern fortsetzen, um die Rahmenbedingungen für unsere Wirtschaftsbeziehungen zu verbessern. Dabei geht es etwa um Gleichbehandlung und Transparenz, um Rechtssicherheit und den Schutz geistigen Eigentums.
Für Siemens-Chef Joe Käser liegt die Bringschuld allerdings auch auf europäischer Ebene. Im Wettbewerb mit den USA und China ist es angebracht, die eigenen wirtschaftspolitischen Interessen klarer und einheitlicher zu formulieren, fordert Käser, Vorsitzender des Asien-Pazifik-Ausschusses der deutschen Wirtschaft. Dabei ist es aus seiner Sicht wichtig, das Eintreten für westliche Werte stärker zu betonen. Käser verweist auf Chinas Kampf gegen die Pandemie. Wir sehen, dass Chinas Corona-Management dem westlicher Staaten überlegen ist. Das habe Gründe, die es herauszustreichen gelte. In diesem Sinne äußert sich auch der Wirtschaftsminister. Die Staaten und Länder, die die Corona-Krise besonders konsequent bekämpft haben, kommen auch als Erste wieder wirtschaftlich auf die Beine, meint Peter Altmaier. Deutschland und die EU müssten zeigen, dass die Pandemie mit einem Modell der offenen Gesellschaft genauso effektiv bekämpft werden könne wie in anderen Staats- und Gesellschaftsformen. In diesem Zusammenhang erinnert der Christdemokrat an die Lieferketten. Die Abhängigkeit insbesondere von China habe sich gerade zu Beginn der Pandemie als großes Problem erwiesen. Da gelte es gegenzusteuern. Wegen des weltweiten Corona-Ausbruchs findet die Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr erstmals als digitale, nur 3-stündige Kurzfassung statt.
Frank Kapellan über die Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft. Und nach dem Blick von hier aus nach Asien wollen wir jetzt einmal die Blickrichtung ändern und von Südostasien aus hierher schauen, nach Deutschland. Denn weil hierzulande derzeit wegen der Corona-Pandemie das Shoppen, das Bummeln von vielen nicht mehr ganz so ausgiebig genutzt wird wie vor dem Ausbruch der Pandemie, wird eben nicht mehr so viel gekauft wie vorher. Und das merken viele Länder dort. Das Geld und die Aufträge der Deutschen fehlen, wie aus Singapur Holger Senzel berichtet.
Der Radiomoderator begrüßt zu einer weiteren Sendung zum Thema Covid-19 und die Folgen. Für Kambodscha sind das vor allem wirtschaftliche Folgen, denn die Pandemie selbst verlief glimpflich. Weniger als 300 Fälle, kein einziger Toter. Kambodscha ist neben Bangladesch eine der Schneidereien für die ganze Welt. Hosen und T-Shirts, die wir in den Bekleidungsketten in Fußgängerzonen von Köln oder Hamburg kaufen, stammen überwiegend von hier. $1 Stundenlohn bekommen die Näherinnen im Schnitt. Für sie haben unsere Billigklamotten einen hohen Preis. Die meisten Fabriken sind wegen Corona allerdings schon lange geschlossen. Viele Abnehmer in Europa haben wegen der Wirtschaftsflaute ihre Lieferverträge gekündigt. Dutzende Näherinnen mit Gesichtsmaske sitzen auf der Straße vor der geschlossenen Knitting Factory. Ein Radio dudelt, Transparente werden in die Kamera gehalten, öffnet unsere Fabriken wieder. 60% des kambodschanischen Mindesteinkommens hat die Regierung den Näherinnen zugesagt. Doch das sei viel zu wenig, sagt die 39-jährige Johanna Chenda.
Vor Covid-19 habe ich $230 im Monat verdient, für 10 Stunden Arbeit am Tag, 6 Tage die Woche. Jetzt zahlt mir die Fabrik nur noch $75. Davon kann ich aber nicht leben, denn meine Kosten laufen ja weiter und die Preise steigen sogar. Mein Leben war vorher schon hart mit 3 Kindern. Aber jetzt ist es regelrecht entsetzlich. Ich kann nicht einmal genug zu essen kaufen und wir gehen oft hungrig ins Bett.
Viele Näherinnen bekommen gar kein Geld. Die Unternehmen erneuern einfach auslaufende Verträge nicht mehr. Und wie viele der Textilfabriken nach dem Ende der Pandemie ihre Pforten für immer schließen, ist ebenfalls nicht ausgemacht. Schon jetzt leben 1,3 Millionen Kambodschaner in dem ohnehin armen Land in bitterer Armut. Ihr Anteil hat sich auf fast 18% der Bevölkerung verdoppelt. Bali, Insel der Götter. Indonesisches Traumziel auch vieler Deutscher. In dichten Trauben zogen sie sonst durch die Stadt Ubud. Frauen mit dem Kultbuch Eat, Pray, Love unter dem Arm, beim Yoga auf der Suche nach sich selbst. Jetzt aber herrscht gähnende Leere.
The economy is really down.
Kadegadita Pramayana ist Tourguide. Er führt Wanderungen durch die Reisfelder oder auf lokale Märkte. Erst vor 2 Jahren hat er sich selbstständig gemacht.
I work as a porter.
Jetzt trage ich Lasten auf dem Bau, als Helfer. Ich habe all mein Einkommen verloren. Wenn es so weitergeht, muss ich mein Auto verkaufen, weil ich mir die Leasingraten nicht mehr leisten kann. Ohne Auto keine Touren mehr. Die Zukunft steht in den Sternen. 4,5 Millionen Einwohner hat Bali. Mehr als die Hälfte lebte vom Tourismus. Auch in Kambodscha, durch den Zusammenbruch der Textilindustrie ohnehin schwer gebeutelt, war der Tourismus wichtiger Wirtschaftszweig. Das Land hat seine Grenzen sogar wieder für Urlauber geöffnet und die weitgehende Corona-Freiheit könnte ein gutes Argument für das südostasiatische Reiseland sein. Was viele allerdings abschreckt, Kambodscha verlangt von allen Einreisenden eine nicht rückzahlbare Gebühr von $3.000 für eventuelle Behandlungs- oder Begräbniskosten.
Corona und die Wirtschaft in Südostasien, Holger Senzel berichtete. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hatte auf der Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft die Notwendigkeit von Freihandel und offenen Märkten betont. Beides ist aber derzeit nicht selbstverständlich, sondern im Gegenteil scheint mehr und mehr bedroht. Besonders gut zu beobachten ist das im IT-Bereich, im Handel mit Technologie und Daten. Und ein Konzern, an dem sich die Gemüter aktuell deutlich erhitzen, das ist Huawei. Huawei ist nicht irgendein chinesisches Unternehmen, sondern der Stolz der chinesischen IT-Wirtschaft. Doch international wächst das Misstrauen gegen Chinas kommunistische Führung und damit auch gegen Huawei, obwohl das Unternehmen immer wieder betont, dass es unabhängig vom Staat sei. Im ersten Teil unserer Serie in dieser Woche über Konflikte in der IT-Technologie, Steffen Wurzel mit einer Bestandsaufnahme aus Shanghai über den IT-Konzern Huawei und die Diskussion über das Unternehmen.
Das Management von Huawei fährt dieser Tage eine Menge auf, um für gute Stimmung zu sorgen. Zum Beispiel in Shanghai, vor Beginn einer mehrtägigen Huawei-Marketing-Veranstaltung Ende September. Das Unternehmen hat ausländische Journalisten eingeladen in eine Bar im obersten Stockwerk eines 21-stöckigen Luxushotels. Zu einer Abendveranstaltung mit Band, Tänzerinnen, einem üppigen Buffet, edlen Drinks und einem spektakulären Blick auf die glitzernde Skyline von Shanghai. Rein wirtschaftlich betrachtet läuft es derzeit gut für Huawei. Im Frühjahr hat das chinesische Unternehmen den koreanischen Konkurrenten Samsung abgelöst als weltgrößter Smartphone-Produzent. Auch die Coronavirus-Pandemie hat Huawei relativ gut überstanden. Nach eigenen Angaben steigerte das Hightech-Unternehmen im ersten Halbjahr 2020 seinen Gewinn um fast 24% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf umgerechnet rund 5,5 Milliarden Euro. Song Kai aus dem Huawei-Presseteam hält bei der Veranstaltung in Shanghai eine kurze Ansprache. Er spricht über das Katastrophenjahr 2020, erwähnt die Covid-Pandemie, die Spannungen zwischen China und den USA und den Handelskrieg. 2020 war ein sehr seltsames und bizarres Jahr für alle, stellt der Huawei-Manager fest. Aber das Leben geht weiter. Wir konzentrieren uns auf die Dinge, die wir selbst kontrollieren können. Deswegen werden wir künftig noch stärker als bisher in Forschung und Entwicklung investieren. Außerdem werden wir noch mehr auf die Wünsche unserer Kunden hören. Diese demonstrativ zur Schau gestellte Zuversicht kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass Huawei außerhalb Chinas zunehmend in die Defensive gerät. Das bezieht sich vor allem auf Huaweis Rolle beim weltweiten Aufbau des neuen Mobilfunkstandards 5G. Huawei gilt in diesem Bereich als technologisch führend. Vor allem in vielen demokratisch regierten Staaten aber sorgt man sich, dass das diktatorisch regierte China mit Huaweis Hilfe Einfluss nehmen könnte auf wichtige Kommunikationsinfrastruktur. Australien, Neuseeland, Japan, Taiwan und die USA haben Huawei deswegen bereits ausgeschlossen vom 5G-Aufbau. Auch in vielen europäischen Staaten wird das Unternehmen wohl nicht zum Zuge kommen, zum Beispiel in Großbritannien, Frankreich und Belgien. Das Huawei-Management weist alle Vorwürfe zurück. Man arbeite nicht mit Chinas Staatsführung zusammen, wird immer wieder betont. Man sei schließlich ein privates, also unabhängiges Unternehmen. Doch dieses Argument lassen viele Fachleute nicht gelten, denn in China habe die kommunistische Führung letztlich in allen Lebensbereichen das letzte Wort. Und das gelte erst recht für die Wirtschaft und auch für Privatunternehmen, sagt etwa Adam Nee, Direktor des China Policy Centers, einer nichtstaatlichen Organisation in der australischen Hauptstadt Canberra.
I think the party has massive leverages over Huawei. I doubt Huawei would be able to resist.
Die kommunistische Partei kann massiv Einfluss auf Huawei nehmen. Und ich bezweifle, dass sich das Management möglichem Druck aus Peking wirklich widersetzen könnte. Die Frage ist aber, unter welchen Umständen Chinas Führung wirklich Einfluss nehmen würde. Denn das wäre schlecht für das Image der Staatsführung und es wäre auch schädlich für Huaweis internationale Geschäfte. Das Management von Huawei wiederum wirft der US-Regierung vor, eine weltweit politisch-ideologisch motivierte Schlammschlacht zu führen gegen Chinas erfolgreichstes Technologieunternehmen. Die Frage, welche Firmen sich am Aufbau von 5G-Netzen beteiligen dürfen, das sei eine technische Frage und keine politische, betont Huawei-Spitzenmanager Wang Tao bei einem Pressegespräch in Shanghai Ende September. Was 5G angeht, brauchen wir rational festgelegte Standards, um zu definieren, ob 5G-Komponenten sauber sind und sicher. Darüber sollten nicht Regierungen oder Politiker entscheiden. In Deutschland wird es die Politik sein, die entscheidet, ob und wenn in welchem Rahmen Huawei am 5G-Aufbau beteiligt wird. Wann eine Entscheidung fällt, ist noch unklar. Der Riss geht quer durch die Parteien und Bundestagsfraktionen. Die Huawei-Skeptiker sehen sich allerdings seit Wochen im Aufwind.
Steffen Wurzel über Huawei und den Kampf um Glaubwürdigkeit. Und morgen geht es dann im zweiten Teil um die Frage, wie sehr betrifft dieser Streit, über den wir gerade berichteten, die deutsche Mobilfunkbranche, die die Diskussion darüber natürlich aufmerksam verfolgt. Und nun schauen wir noch auf das Wirtschaftswachstum in China. Dazu gab es heute für das dritte Quartal eine neue Berechnung und danach wuchs Chinas Wirtschaft um 4,9%. Wie aber ist diese Zahl einzuordnen? Einzelheiten dazu von Dorothee Holz.
Der Internationale Währungsfonds setzt all seine Hoffnungen in diesem Jahr auf die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, auf China. Laut IWF dürfte China die einzige große Volkswirtschaft sein, die in diesem Jahr überhaupt wächst, um immerhin 1,9%, so die Prognosen. Ausgerechnet China, wo das Coronavirus seinen Ausgang nahm und sich danach rasant um die Welt verbreitete. China hat das Virus offiziell im Griff, das Leben scheint sich wieder zu normalisieren. Die Menschen kaufen fleißig ein, das Land exportiert kräftig und hat auch seine Importe deutlich gesteigert. Die Wirtschaft läuft fast wieder auf Hochtouren. Für das Sommerquartal meldete die Statistikbehörde in Peking ein Wachstum von 4,9%. Die Zahlen lagen zwar unter den Erwartungen, aber China ist trotzdem mit Vollgas aus dem Corona-Loch rausgefahren. Das spüren zum Beispiel die großen Reedereien. Über die Weltmeere werden wieder viel mehr Waren transportiert zwischen Asien, Amerika und Europa. Hapag-Lloyd, die 5. größte Reederei der Welt, berichtet von einer steigenden Nachfrage im Sommerquartal, was den Einbruch in der Containerschifffahrt in diesem Jahr abmildert. Der Chef von Hapag-Lloyd rechnet inzwischen mit einem Rückgang im Markt für Containertransporte von rund 4%. Im April sah es noch nach einem Einbruch von über 10% aus. China gilt inzwischen sogar als Konjunkturlokomotive der Welt. Davon profitieren auch deutsche Autobauer. Die jüngsten Zahlen von BMW und Daimler sprechen Bände. BMW konnte dank der Nachfrage der chinesischen Kunden das tiefe Corona-Tal verlassen. Daimler verdankte das Quartalsplus sogar fast ausschließlich der kräftigen Erholung in China. Doch sich allein auf China zu verlassen, könnte ein großer Fehler sein. Davor warnt die China-Expertin der französischen Investmentbank Natixis. Europa müsse aufwachen. China eifert offensichtlich dem America-First-Beispiel der Trump-Regierung nach. Peking will den heimischen Markt und heimische Unternehmen fördern, will mehr exportieren und weniger importieren, auch aus Deutschland, so die französische Expertin. Im September konnte davon aber noch keine Rede sein. Da kletterten Chinas Importe um kräftige 13,2% im Vergleich zum Vorjahr.
Dorothee Holz über Chinas Wirtschaft und das Wachstum um 4,9% im 3. Quartal. Weil China so ein wichtiger Handelspartner für Deutschland ist, finden Konjunkturnachrichten von dort auch stets viel Beachtung. Und wenn es dann auch noch auf den ersten Blick gut klingende Nachrichten sind, dann müsste das ja eigentlich auch die Anleger an der Börse zum Frohlocken bringen. Soweit die Theorie. Samir Ibrahim in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Wie sieht es denn nun in der Praxis aus?
Das war zunächst auch so, es ging zuerst deutlich nach oben. Heute Morgen der DAX klar über 13.000 Punkten, aber dann gab es unter anderem natürlich auch die nächsten Fallzahlen zur Pandemie, speziell in Europa. Und mit der Erholung war es dann an der Börse auch vorbei. Der DAX jetzt bei rund 12.890 Punkten, ist ein relativ kleines Minus, nur noch von 0,1%. Die Verluste, die konnten am Nachmittag einigermaßen eingegrenzt werden. Die EZB hat hier so ein bisschen die Stellung gehalten. Sie hat signalisiert, sie steht bereit, wenn es zu schlimm wird, und alle marktpolitischen Instrumente seien noch lange nicht ausgeschöpft.
Und ist das eine Entwicklung bei den Aktienkursen nur in Deutschland oder ist die auch in Europa insgesamt so zu beobachten?
Naja, so Anleger sind ein bisschen in Hab-Acht-Stellung. Die Börse in Paris, die hält sich noch leicht im Plus, aber sonst negative Vorzeichen. London beispielsweise, die Gewinne vom Morgen sind jedenfalls überall größtenteils dahin.
Apropos Europa, da gab es heute ja wieder einmal eine Störung im Handel. Was war los?
Ja, diesmal war es die Mehrländerbörse Euronext. Technische Panne heißt es da lapidar. 3 Stunden ging da gar nichts mehr, kein Handel möglich. Ist ein bisschen pikant, diese Geschichte, denn die Euronext betreibt ja nicht nur eine, sondern gleich mehrere Börsen, unter anderem die in Paris, in Amsterdam, in Brüssel, in Lissabon und demnächst auch in Mailand hat da die deutsche Börse beim Bieterrennen ausgestochen. Aber auch die deutsche Börse kämpft ja neuerdings immer wieder mal mit technischen Problemen.
Was tut sich auf dem Devisenmarkt?
Ja, hier erholt sich ein bisschen das britische Pfund. Das hat ja in der vorigen Woche ein bisschen gelitten. In einer ersten Reaktion hatte man da mit großer Nervosität auf die Haltung der britischen Regierung reagiert, dass erstmal keine Gespräche mit der EU mehr stattfinden würden. Jetzt setzt sich die Meinung durch, das war eventuell ein Bluff. Der Euro, der bleibt nach wie vor stabil bei deutlich über einem Dollar 17.
Und wie ist die Lage beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite unverändert, minus 0,62%. Der Goldpreis ebenfalls stabil bei 1.907,80 Dollar.
Schauen wir noch auf die Entwicklung bei Einzelwerten beim Handel mit Aktien. Einen ordentlichen Gewinnsprung meldete heute Philips, was übrigens nichts mehr mit Fernsehgeräten oder HiFi zu tun hat. Es geht bei Philips um Medizintechnik. Wie reagieren die Anleger?
Die Aktie mit 1,8% stabilem Plus. Die Erwartungen, die wurden übertroffen. Philips hatte die allerdings mit einer Senkung der Prognose vor einigen Monaten zuletzt noch gedämpft. Jetzt setzt man an der Börse auf höhere Umsätze als gedacht. Philips hat viele Bestellungen aus Krankenhäusern. Das haben sie heute auch mitgeteilt. Stellt ja unter anderem auch Beatmungsgeräte her. Und da steigt aktuell europaweit ja leider der Bedarf. Das ist eine ähnliche Entwicklung, wie wir sie vorige Woche bei Drägerwerk beobachten durften. Auch dort werden Beatmungsgeräte hergestellt. Auch der Aktienkurs ist gegen die Erwartungen des Konzerns gestiegen.
Und die Reaktion bei der Konkurrenz, bei der Siemens-Tochter?
Auch hier, Alplus, Aktie wird knapp 0,5%. Hilfernis hat ja auch einen Schnelltest entwickelt, vorige Woche vorgestellt. Da knüpfen Sie jetzt an.
Samir Ibrahim über das Geschehen heute auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Mein Kollege Michael Köhler begrüßte dann gleich ab 17.35 Uhr hier am Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem geht es um das Ende der Welt. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.